Folge 2 des Achim Achilles Podcast, wieder mit Frank Jong und...
Mir, Achim Achilles. Ganz herzlichen Dank für die unglaublich unerwarteten Reaktionen auf den ersten Podcast. Ich habe immer an Frank geglaubt, aber dass er so einen Erfolg haben würde, hätte ich nicht gedacht. Toll, vielen Dank dafür.
Ja, das ist ja nicht mein Erfolg. Nicht
Ach,
nur.
Komm. Aber du hast die schlauen Fragen gestellt.
Auch zum Teil deiner Antworten geschuldet. Ja, also vielen Dank auch von mir nochmal. Wir waren iTunes oder sind immer noch, momentan Stand jetzt, auf dem Platz Nummer 1 im Sport-Freizeit-Podcast.
Vor Adele.
ja, falsche Kategorie, aber so ähnlich. Und waren auch in den Top 10 Podcast-Folgen, sind da jetzt rausgefallen. Deswegen machen wir auch gleich den zweiten.
Top 10 heißt über reinkommen. Alles, über alle Themen.
Erstmal, wir waren Top 10 Sport-Freizeit und wir waren aber auch in den Top 10 von allen Podcasts.
Boah, wir sind echt der Hammer.
Ja, also wir haben jetzt quasi, sind auf dem Weg in den Podcast Olymp und auch bei podcast.de, weiß nicht, ob der eine oder andere die diese Plattform auch kennt, da waren wir auch in den Top 2, also dann auf 2, in den Top 10 der Neuheiten. Es gibt ja so viele verschiedene Top 10s, dass man immer irgendwo in der Top 10 landet.
Mhm. Also beim Laufen ist mir das noch nie gelungen.
Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, also auch vielen Dank für die ganzen positiven Rückmeldungen, Mails, Kommentare, Likes. Ich finde es auch gut, dass sich alle dran gehalten haben und keiner irgendwas kritisiert hat, so wie gefordert. Und ja, ich hoffe...
Diesmal fordern wir, dass ihr so viel wie möglich kritisiert. Sagt nicht ein nettes Wort, sondern macht uns so richtig fertig.
Das wird sowieso hinterher rausgeschnitten.
Ah, okay.
Okay, also letztes Mal haben wir ein bisschen besprochen, wie es bei dir anfing, wie das mit dem Laufen begann, wie das heute so von dir gehandhabt wird mit dem Training, nämlich gar keins, Wettkampf auch nicht. Jetzt, der Frühling ist sozusagen, steht vor unserer Tür. Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber ich merke immer mehr tatsächlich Jogger und Läufer auf den Strecken, auf den Straßen. Ist das etwas, was du auch schon bemerkt hast oder ist das an dir vorbeigegangen?
Heute Morgen war wieder Minimalprogramm, weil unser kleiner Sohn mit zwei schweren Rucksäcken zur Schule muss, nämlich mit einem Schulrucksack und einem Schwimmrucksack, wird er, Schande für unsere CO2-Bilanz, wird er mit dem Auto kurz in der Schule vorbeigefahren. Das ist nicht wirklich weit, aber es erleichtert ihm wirklich ein komplexes Hinkommen. Mein großer Sohn fährt so gerne Auto, dass er freiwillig morgens aufsteht, um den Kleinen zu fahren. Und ich darf auf der Rückbank Platz nehmen, in Laufklamotten. Die Nachbarn kennen diesen elenden Anblick schon. Und dann springe ich an der Schule meines Sohnes aus dem Auto und laufe nach Hause. Das ist dann so morgens um 7:45. Und dann bin ich um 8:30 zu Hause und habe so mein Minimalprogramm gemacht. Das sind so 5 Kilometer und unterwegs noch ein bisschen Gymnastik, Liegestütz, paar Sprints und so ein Kram. Und heute war so ein richtiger Morgen, wo der Frühling schrie, ich bin eigentlich da, ich kann es nur noch nicht so zeigen. Also es war echt noch arschkalt,
ja.
Aber du hattest diese Sonne, die anders ist als das Wintersonne.
Stimmt, ja.
Und du weißt, es ist so richtig gerade auf der Schwelle. Ich bin ein Almöhi oder eigentlich ein Baum oder ein Busch oder sowas im falschen Körper zur Welt gekommen. Ich bin echt ein Naturmensch. Das hat 50 Jahre gedauert, um das zu begreifen. Aber es kickt mich echt so morgens hell. Oh, auch diese Kühle und...
Dieses natürliche aus dem Auto aussteigen.
genau. Sich über vierspurige Straßen bewegen und sowas.
Natur pur.
Ja, eins mit den Elementen.
Ja, das Gute an Berlin ist ja, dass man, sobald man 3 Bäume sieht, schon denkt, man ist in der Natur.
3?
Ja.
3 ist ein Wald. Ein Urwald. Einer ist Natur.
Also du hast quasi schon Frühlingsgefühle.
Nicht mehr solche wie früher, aber ich bin ja echt kein Kältemensch und auch kein Feuchtigkeitsmensch. So, ja, für einen Wettkampf finde ich Nieselregen und 13 Grad ganz gut, aber fürs richtige Leben nicht. Und ich, jedes Jahr wird es schlimmer, dass ich den Frühling und Temperaturen über 10, 15 Grad herbeisehne.
Mhm.
Und wie war das noch? Weihnachten ist warm. Frühling kommt nicht Alarm. Ja gut, das war jetzt selber gerichtet, aber...
Hab ich noch nie gehört.
Nein, aber es gibt so eine Bauernregel, wenn Weihnachten praktisch Frühlingstemperaturen sind, dann zieht sich der Winter elend lang hin. Also dann
okay.
So. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die Sonne einfach nur antäuscht und genau. sich jetzt wieder hinlegt.
So ein edgy Bad.
Genau, das so bis Ende April, ey, boah, nee, das quält mich.
Ja. Hast du denn das Gefühl, dass relativ viele Läufer oder immer mehr Läufer jetzt auf der Strecke sind schon morgens? Oder ist das noch verhalten?
Zumindest nicht auf meiner Strecke. Also
nicht in der Natur.
Volkspark Wilmersdorf. Park ist natürlich das Gegenteil von Natur. Das ist so kultivierte Natur. Nee, waren jetzt nicht so viele. Ich würde nicht sagen, dass das mehr sind. Wobei ich vor vergangenes Wochenende im Britzer Park gelaufen bin. Mein erster Wettkampf, so viel zum Thema, ich schwänze.
10 Kilometer?
10 Kilometer. Und da waren echt ganz schön viele unterwegs und auch ganz schön viele schnelle. Und ich glaube, es ist nach wie vor so, es gibt den klassischen Schönwetterläufer. Der wartet wirklich erst, dass die Sonne bräunende Wirkung hat, bevor er freie Haut nach draußen hält. Und der shoppt gerade auch noch. Und die anderen sind halt so die Verrückten, die den Winter durchlaufen. Und für mich war es ja ein Experiment. Ich habe mich diesen Winter zum ersten Mal komplett aus dem Sportstudio verabschiedet. Früher habe ich ja immer mich da so 2-3 Mal hingequält zum Schwimmen und für irgendwelche Gymnastik und Standfahrradfahren. Und habe jetzt im fortgeschrittenen Alter festgestellt, dass es eine unfassbar bescheuerte Form der Zeitverschwendung ist. Auf der Stelle, auf einem schon vor lauter Schweiß verrosteten Spinningrad zu sitzen und nicht vorwärts zu kommen. In einem klimatisierten Raum mit schlechter Musik und komisch angezogenen Menschen. Das habe ich jahrelang gemacht, weil ich dachte, der Sport ist wichtig, aber inzwischen stelle ich fest, nee, lieber 3 Bäume und ein bisschen Natur und ich brauche mehr als nur Bewegung. Es muss irgendwie so ein Gesamtpaket
sein.
Erlebnis. Oh Gott, wie schrecklich. Immer wo, wenn wo irgendwo
Event.
Erlebnis.
Genau, mach doch
immer,
Event.
Immer wenn irgendwo Erlebnis draufsteht, ist ja nie eins drin. Ne? Das Geschmackserlebnis steht auf irgendeiner Billigmarmelade und du denkst dir, boah, würde ich nicht mal Fensterkleister verwenden. Aber gut, soviel zum Thema Produktenttäuschung, wo Erlebnis draufsteht.
Gut, also
das ist kein Erlebnisblock.
Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade so um Anfang März rum die ersten wieder aus den Löchern kriechen. Vielleicht auch wegen des Halbmarathons in Berlin, der Ende April ist. Hast du denn das Gefühl, dass generell über die Zeit, also wenn du die letzten 10 Jahre betrachtest, dass es immer mehr Läufer gibt oder mehr Jogger, wie auch immer man sie nennen mag?
Nee. Also statistisch müssten wir mehr gesehen haben, weil es die Statisten sagen, es gibt mehr. Vielleicht bin ich zu den falschen Zeiten unterwegs, vielleicht bin ich in den falschen Gegenden unterwegs, aber ich hätte eher das Gefühl, es sind schon viel die gleichen. Oder fast weniger. Vielleicht laufen die auch woanders. Wenn ich so meine klassische Runde Grunewald oder Teufelsberg oder so mache, nee, unveränderte Zahlen. Aber ich meine, Halbmarathon, das sind ja kaum Berliner, das sind ja alles Auswärtige, die hier was erleben wollen. Sind wir schon wieder beim Thema Erleben. Die also erleben wollen, wie das ist, wenn man sich 21 Kilometer lang durch Baustellen drängelt und sich die Bestzeit versaut, weil man nicht vorwärts kommt, weil irgendwelche Nilpferde vor allem 4er-Abwehrkette machen. Aber dafür total, total teuer. Super, der Berliner Halbmarathon. Bin ich auch schon mitgelaufen. Jetzt gibt es wieder Ärger. Entschuldigung, Thomas.
So wie damals beim Berlin-Marathon, wo du Haile Gebrselassie geschlagen hast, fast.
Fast. Ich habe ihm den Vortritt gelassen. Da war Marc Milde, der Race-Direktor, echt sauer.
Der ist immer noch sauer.
Nein, wir haben uns vertragen. Echt, der ist immer noch sauer?
Ich glaube ja. Zu Recht.
Aber es gab auch Leute, die es lustig fanden.
Ja, es war.
Und die Live-Kommentatoren in der ARD haben sich sehr gewundert, wie kam dieser dicke Weiße so weit nach vorne.
Also für die, die es nicht kennen, auf YouTube gibt es ein sehr schönes Video. Haile Gebrselassie damals noch. Wann war das? 2009, 2008?
Ah, schon lange her.
Und du bist dann U-Bahn gefahren, Bus, Fahrrad?
Ja, Moment. Es war ein Wettbewerb und der lautete Schlag den Haile. Und zwar lauteten die Regeln laufend, Radfahrend, U-Bahn fahrend und Taxi war, glaube ich, auch noch oder Moped.
Also die eigenen Regeln, ne?
Ja.
Also keiner sonst mitgemacht.
Nein, es hat keiner mitgemacht. Es waren meine Regeln, die hatten wir uns auch sehr, situativ zurechtgelegt. Und du musst ja alle 5 Kilometer über eine Zeitnahmematte beim Marathon. Also es reicht nicht, am Start loszurennen und dann über die Zielmatte zu rennen, sondern um eine gültige Zeit zu haben, musst du alle 5 Kilometer über die Matte. Das heißt, wenn du beim Start erstmal über die Matte bist, musst du nach 5 Kilometern, was dann irgendwo da Großraum Berlin-Mitte Richtung Wedding so ist, über die erste 5-Kilometer-Matte und eine in Kreuzberg und eine ganz hinten in Zehlendorf und. Also du musst schon durch die Stadt fahren. Und das jetzt mit einem Moped oder mit einem Rad zu machen, relativ simpel. Deswegen verschiedene Verkehrsmittel.
Ja.
So, und ich bin tatsächlich über alle diese 5 Matten. Es war ein unglaublicher logistischer Aufwand, ja, immer klar. Vorher zu gucken, so welche U-Bahn-Station ist da. Und dann hat Sebastian damals noch mit seiner alten Schwalbe, mit seinem Knatter-Moped irgendwo gewartet, genau. Und Susanne hat dann das Rad, mit dem ich gefahren bin, irgendwo übernommen und dann schon ein Taxi irgendwo angehalten. Es war wirklich lustig. Es war ein Riesenaufwand, das zu drehen. Dann stehst du in der U-Bahn und denkst dir, ey, verdammt, ey, sonst kommen hier immer U-Bahn, nur jetzt gerade nicht. Und Heile war tatsächlich ein paar Minuten schneller. Und ich bin aber im letzten Moment, wo noch nicht abgesperrt war, so bei Kilometer 40 auf die Strecke, bin natürlich viel zu schnell los und dachte, scheiße, 2 Kilometer ziehen sich ja doch ganz schön, war nach 300 Metern schon komplett platt.
Wo ist das Taxi?
Ja, war kein Taxi, da war ich allein auf der Strecke. Den Rest musste ich so wie Bruce Willis in Die Hard 27, ne? Am Ende, das Finale musst du dann doch alleine machen, das Hemd zerrissen, alles blutig und ölig vom Rad. Ja, und dann rannte ich offenbar durch die Live-Übertragung und die Reporter waren erst verwundert, dann belustigt und der Race-Direktor Marc Milde, lieber Marc, tollster Race-Direktor der Welt, war, sagen wir mal so, not amused
mit der Knie. Hat er mir auch so erzählt.
Hinter meinem Rücken über mich geredet.
Da kam plötzlich eine Durchsage, Achim Achilles ist auf Platz 1, wer ist das? Schaff den von der Strecke.
Schieß den runter. Aber ich war schneller als die Kugel.
Verpasst.
Ja, war sehr lustig.
Das waren die alten Zeiten.
Ja.
Die neuen Zeiten sehen so aus, du wurdest jetzt von einer gewissen Lena von feinripp.de, einer Fitnessdame jüngeren Jahrgangs, ja, man kann sagen gedisst, so Rapper-Style. Ja.
Ich habe mich gar nicht angesprochen
gefühlt. Hängst du auch auf Läuferportalen wie Achim Achilles im Netz rum? Klebst du dir Reflektoren an die Waden? Kaufst du aerodynamische Hosen? Hast du den Kragen aufgestellt als Logisch. Spoiler? Legst die Ohren an und misst deine Kilometer mit ausgeklügelten Gerätschaften? Wow.
Ja.
Also die hat da quasi ein bisschen losgeledert und hat gesagt, 6 Gründe, warum ich mit dem Laufen aufgehört habe. Die Empörung war dementsprechend bei unseren Anhängern, deinen Anhängern, ich meine, deinen Anhängern, war groß.
Ach, du sympathisierst mit Lena, oder? Du
bist auch so ein neutraler Beobachter.
Ja, liegst da.
Und du willst oder wolltest oder hast was geschrieben dazu?
Ich werde entgegnen. Ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ich das in der mir sehr vertrauten Holzhammer-Methode mache oder ob ich es ein wenig
großväterlich.
So onkelhaft mache. Ja, onkelig. Ich finde, jeder kann zum Laufen eine Einstellung haben, wie er will. Nur missionieren ist halt immer das Problem. Ne? Also ich denke auch, also Nordic Walking ist die einzige Ausnahme, wo ich sagen würde, Leute, hört auf mit dem Scheiß. Aber ansonsten, wenn Lena findet, dass Laufen doof ist, ja, please, dann soll sie was anderes machen, soll sie halt Fitness, Botox, Aerobic machen oder irgend sowas Trendiges, ist mir auch völlig wurscht. Ich finde sie ein bisschen mager, aber das ist nur eine ganz persönliche Geschichte. Das würde ich auch gar nicht weiter thematisieren wollen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie völlig Unrecht hat. Sie macht ja einige Punkte, sie verknüpft einfach nur persönliche Befindlichkeiten und Botschaften und so weiter. Natürlich gibt es Leute, die das Laufen übertreiben und sich in irgendwelche Überlastungsgeschichten entweder physisch oder psychisch.
Ja.
Ja. Wer von 0 auf 100 volles Rohr trainiert, kann wirklich von Glück reden, wenn das Knie überhaupt gar nichts dazu sagt oder irgendwelche anderen. Wir sehen das an unserem Micha Klotzbier, an unserem Redaktionsdickerchen, der jetzt langsam kaum ein halbes Jahr später die 100 Kilo unterschreitet. Da sagt der Arzt auch, ja, pass auf dein Knie auf, gib nicht zu viel Druck drauf und es ist nicht jeder von uns zum Ultraläufer geboren.
Und er hat schon 2 Kreuzbandrisse.
Das kommt noch dazu. Ja. Und natürlich, ich weiß es von mir selber, zu viel Laufen bedeutet in meinem Fall zum Beispiel, dass mein Immunsystem verrückt spielt und ich irgendwann viel einfacher an alle möglichen Infektionskrankheiten rankomme, die Kinder so aus der Schule mitbringen.
Aber warst du denn mal so richtig verletzt?
Nee, aber ich hatte so immer so komische Sachen, so lästige Sachen. Jetzt zum Beispiel auch wieder der Piriformis, der mir bislang auch gar nichts sagte. Das ist in der Hinterbacke.
Die gute alte Hinterbacke.
Die gute alte, also das, was beim Schwein der Schinken ist, ist beim Läufer ja so ein faltiger Beutel. Und da gibt es halt Muskeln, die da rumbaumeln. Und die man, wenn man ein Stretchmuffel ist wie ich, nicht allzu viel bewegt oder gerade zieht oder sowas. Und komischerweise immer nur auf der linken Seite. Das kann mit einer Fehlhaltung, das kann mit unterschiedlich langen Beinen zu tun haben. Dann geht man zu Doc Marquardt und lässt sich stundenlang vermessen und ausleuchten. Und was sagt der? Hey, mehr stretchen. Ja, tolle Idee. Ja, das ist so wie mit weniger Essen oder
Sport.
Trink doch mal mehr Wasser oder so. Das sind tolle Tipps.
Ja, ja. Noch nie gehört. Außerdem.
Nie gehört, ganz neu. Und man hält sich natürlich die ersten zwei Tage sklavisch dran und dann doch wieder nicht. Patrick Lange, unser Triathlon-Freund, hat mir auch ganz tolle Stretch-Übungen gezeigt. Mhm. Ja, im Wohnzimmer immer wieder große Lacherfolge bei der Familie. Es hilft auch in der Tat. So, ist das eine Verletzung? Ist das eine chronische?
Wehwehchen.
Genau, es ist ein klassisches Wehwehchen. Es tötet mich nicht. Ich kann damit leben.
Piekst das denn? Oder?
Wenn wir jetzt hier so sitzen, ich habe die Beine überschlagen, das rechte über das linke, merke ich es. Ich merke, dass er da ist. Ich sitze jetzt aber auch gerade drauf.
Vielleicht sollst du die Haltung mal ändern, genau.
Genau, würde ich mich andersrum sitzen, so merke ich ihn weniger, weil das ist jetzt gerade auch so eine Stretch-Geschichte.
Okay.
So, warum tue ich das? Ich saß übers Wochenende im Zug, also in der Bahn. Da wurde es ab der zweiten Stunde richtig unangenehm.
Okay.
Also so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal aufstehen, mich bewegen und so weiter. Hatte mir meine Uhr aber sowieso schon gesagt, beweg dich, du fauler Hund. Ja, ich liebe diese Uhr, besser als jeder Ehepartner. So, und jetzt sind wir wieder bei Lena. Sie hat recht, durch Sport kriegt man irgendwelche Überlastungsgeschichten, durch keinen Sport kriegt man aber irgendwelche Unterlastungsgeschichten. Ja. Ja, insofern, irgendwas ist immer. Ich bin jenseits der 50, sag mir irgendeinen 50-Jährigen, der nicht irgendwo zwischen Kopf und Fuß irgendwelche Schwachstellen hat.
Du hast ja letztens was Interessantes gesagt, und zwar hast du ja bei diesem besagten 10-Kilometer-Lauf im Britzer Garten mitgemacht und du bist 26. geworden.
Meine Altersklasse.
Deine Altersklasse, M50.
Ja,
schrecklich. Und du hast gesagt, wärst du aber 10 Jahre jünger, also in der M40, wärst du weiter vorne gelandet.
Absolut. Ja, in der Altersklassenwertung. Also absolut natürlich nicht.
Nee, aber das heißt, also 40-Jährige sind langsamer als 50-Jährige. So.
Nein. Ich glaube, also ich bin kein Statistiker. Würde ich Mathe können, müsste ich nicht alberne Geschichten schreiben. Das Phänomen ist folgendes. Die M50-Altersklasse, wir sind erstens mal die geburtenstarken Jahrgänge. Mhm. Ich bin 64er und die 65er und die 63er, wir sind extrem viele. Außerdem sind wir alle in diesem Alter, wir haben mit dem Leben praktisch abgeschlossen. Wir haben unsere Karrieren alle nicht gemacht, die wir irgendwann mal machen wollten. Wir haben eigentlich überhaupt nichts mehr im Leben, außer
Laufen.
So einer doofen Bestzeit im Laufen. Ja? Der 40-Jährige wiederum, 10 Jahre jünger in der Altersklasse, der glaubt noch an sowas wie Karriere, Beziehungsglück, Familienerfüllung und diesen ganzen Kram. Da sind wir schon, wir sind schon Postromantiker. Und die sind halt alle bekloppt. Diese M50er sind alle bekloppt. Ich glaube ja auch, dass das noch eine andere Generation ist. Wir sind alle noch so ein bisschen nachkriegssozialisiert. Ja, da gilt das noch was, Fleiß und Tugend und Pflichterfüllung. Und die 40er sind einfach Luschen. Nein, die sind nicht Luschen, aber die sind in dieser klassischen Sandwich-Position. Die sind im Job, die sind in der Familie, die haben die Kinder, die haben einfach noch viel mehr um die Ohren. Die trainieren, glaube ich, einfach weniger und sie sind statistisch weniger. Mit meiner Zeit von 54 auf einer deutlich zu kurzen Strecke wäre ich bei den M40ern 10 Plätze weiter vorne gelandet. Ganz einfach, aber weil weniger dabei sind von denen. Das sind nicht so viele. Die M50er haben Tagesfreizeit, die können montags auch gerne mal im Job fehlen. Die sind unkündbar. Ne? Die gehen einfach montags nicht zur Arbeit, sondern gehen dann zum Physiotherapeuten, ne? Machen ihren Piriformis wieder gerade. wenn die 40-Jährigen so wie du, die gehen dann
auf, ich habe keine Zeit zum Training.
Nee, du hast keine Zeit zum Training und dann hast du auch noch so eine moderne Frau, die sagt, du musst dich jetzt um die Kinder kümmern. Ne? Ja. Wir 50-Jährigen Kinder, ja, wir hatten Fotos auf dem Schreibtisch.
Können Sie gerade die Namen merken?
Ja, genau.
Du warst
dieser Dings.
Der große, warte.
Nee, der mit den Rothaarigen, ist der auch von mir?
Ja, und planst du denn dieses Jahr noch weitere Wettkämpfe oder war es das jetzt?
Ich finde, das sollte man, eine gute Zeit sollte man einfach nicht anfassen.
Das ist eine Bestzeit,
44, 54? Nee, meine Bestzeit ist irgendwie sowas wie 44, 17 oder sowas. Aber ich bin genauso schnell wie vor 10 Jahren. Das ist eigentlich, also die Experten, die Gerontologen sagen, du verlierst ungefähr 3% im Jahr an Leistungsfähigkeit. Okay. Das heißt, über 10 Jahre gerechnet bin ich 30% besser geworden. Also Stillstand ist Fortschritt, ausnahmsweise mal. Das Interessante ist, ich habe letztes Jahr überhaupt keine Wettkämpfe gemacht, außer der Polarstaffel beim Frankfurter Marathon, was sehr viel Spaß gemacht hat und was irre schnell war, und mit dem dicken Micha zusammen den Silvesterlauf hier von den großartigen Veranstaltern des Berlin-Marathons, dem SCC. Da sind wir halt zweimal über den Teufelsberg gerannt. Das habe ich einfach so auf Spaß gemacht. Aber ich habe das ganze letzte Jahr keinen einzigen Wettkampf gemacht. Kein Triathlon, kein Quadrathlon, kein Radrennen, kein nix. Und ich habe mich sau wohl gefühlt, weil es unfassbar viel Zeit ist auf einmal, die man am Wochenende hat. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich keine Lust hatte zu trainieren. Ich habe genauso trainiert wie immer, aber keine Wettkämpfe. So. Und dieses Jahr war das auch sehr spontan. Ich habe gesehen, Britzer Garten, eigentlich ist ja der Lauf der Sympathie von Falkensee nach Spandau, ist ja das große Saisoneröffnungsding. Was ich bislang auch gar nicht wusste, gilt nicht als offizieller Lauf mit Bestzeit, weil das immer bergab geht und Rückenwind hat.
Okay.
Und eine Bestzeitstrecke, wie beim Marathon auch, muss ein Rundkurs sein.
Ah ja.
Damit du praktisch jeden Wind und jeden Berg, also alles das, was du rauf und gegen den Wind oder mit dem Wind läufst, kriegst du dann irgendwann wieder auf einem Rundkurs zurück. So, und Falkensee-Spandau, wie der Name schon sagt, ist eine Einbahnstrecke. Da geht es nicht mehr zurück. Und deswegen aber auch sehr gerne genommen, weil der Wind und das Gefälle ist alles sehr auf Bestzeit ausgerichtet. Deswegen mögen die Leute das zum Saisonbeginn. Da bin ich nicht in Berlin, den mache ich nicht. Und beim besten Willen, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe mir vorgenommen, ich mache nicht mehr das, was ich die anderen Jahre gemacht habe, mein ganzes Jahr durchzuplanen und zu sagen, so, na gut. Ja. Eigentlich müsste der Berlin Man, der beste Triathlon der Welt, von meinen Weltraumjoggern, müsste eigentlich mein Saisonhöhepunkt sein, so eine Mitteldistanz, ne, so ein halber Ironman auf den Strecken, auf denen ich zu Hause bin, im Grunewald und im Wannsee und so. Nö, ich stelle mich lieber an den Rand und beschimpfe die Leute oder helfe beim Kleiderbeutel ausgeben oder so, bin so stinknormaler Helfer, und wenn ich Bock habe, dann mache ich am Tag vorher den Sprint mit und dann ist gut. Vielleicht kaufe ich mir einen neuen Neoprenanzug, das wird mein Wettbewerb dieses Jahr.
Laufen oder Sport nach Lust. Jetzt haben wir dieses Jahr zwei oder mehrere große Ereignisse, aber auch zwei ganz große. Einmal Olympia, Rio, und die EM, Fußball-EM in Frankreich. Mein Eindruck ist, dass die Berichterstattung, was diese beiden großen Ereignisse angeht, relativ gering ist oder noch ruhig ist, was daran liegt, dass wir noch relativ früh dran sind vielleicht. Aber hast du das Gefühl, also gerade jetzt in der Leichtathletik ist ja viel los mit Russland, ist
Tennis
wahrscheinlich
auch
nicht dabei, jetzt Äthiopien, da gibt es 9 Läufer, die irgendwie anscheinend positiv getestet waren, Kenia hat Probleme. Hast du das Gefühl, das spielt gar nicht mehr so eine große Rolle oder kriegen wir noch Fahrt drauf hier?
Ja klar, also ich meine, wir haben gerade mal Fußball-Bundesliga. Wir wissen noch nicht mal, ob Hertha in internationalen Wettbewerb kommt nächstes Jahr.
Wen interessiert nicht. Das?
Wen interessiert das eigentlich auch nur Berliner?
Ja, überhaupt.
So, die Champions League ist noch nicht entschieden, der deutsche Pokal ist noch nicht entschieden, es ist eigentlich noch gar nichts entschieden. Und als jahrelanger Sportreporter nehme ich in den letzten Jahren durchaus zur Kenntnis, dass die Erregungskurven steiler, aber auch kürzer werden.
Ja.
Das heißt, jetzt redet noch kein Mensch über die EM.
Ja.
Aber in dem Moment, wo es losgeht, drehen alle durch. Ja. Ja, also dann wird die Hysterie viel, viel größer, aber der Anlauf ist kürzer. Du hast ein Mega-Event vergessen, die Tour de France. Mhm. Es kann
ist,
da, sein,
ist das ein Sport-Event? Ist das
ein naja, ein Pharmazie-Event. Naja, deswegen, weil ich den Tourmalet eventuell hochfahren werde. Ja. Es gibt da so eine Truppe und das geht halt 20 Kilometer nur bergauf. Und,
du bist mit dem E-Bike dabei.
Ja, es geht der Willi bei uns im Grunewald, das ist der legendärste Berg in Berlin, ist 800 Meter und hat 4% Steigung. Und da geht es über 20 Kilometer und mindestens 8% Steigung. Und ich bin nun alles andere als ein Bergfahrer mit meinen 90 Kilo und so. Ne? Das ist einfach. Aber es gibt die Möglichkeit, dass ich da vor dem Feld mit so einer Truppe einfach mal hochfahre. Und interessanterweise wird dann ja auch die Luft irgendwann mal dünn. Ah. Ja, ab einem bestimmten Punkt, das kennen wir aus Berlin gar nicht, aber ab einem bestimmten Punkt ist einfach auch weniger Sauerstoff unterwegs. Und ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, wie das so ist. Also falle ich irgendwann, wird mir schwarz vor Augen und ich kippe in den Straßengraben oder in ein holländisches Wohnmobil oder was immer da gerade steht.
Was nicht das Schlechteste
ist. Und werde dann mit Heineken wieder aufgepäppelt.
Aber dafür musst du doch trainieren.
Oder schaffe ich das? Muss ich dafür trainieren? Trainiere ich dafür? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich finde die Herausforderung spannend. Einfach gucken, was passiert. Ich weiß, dass, also ich sitze so lange auf dem Rennrad, dass ich ungefähr abschätzen kann, was das bedeutet. Okay. Aber am Ende dann doch wieder nicht. Ich hatte es tatsächlich einmal am Gardasee sehr überraschend, dass ich mich wirklich bis schwarz von Augen gefahren habe. Und ich habe es gerade noch geschafft, mit den Füßen aus diesen Klickpedalen rauszukommen und bin dann wirklich grußlos so flop umgekippt. Und da war zum Glück kein Fels und auch kein Abhang, sondern irgendwas Grasartiges. Und da bin ich dann hingefallen und habe dann einfach erstmal nur gepumpt und hatte so einen Filmriss von ein paar Sekunden und die ein oder andere Hirnzelle wird es auch, gut, du wirst sagen, ja, ist dir bekannt.
Ah, jetzt habe ich eine Erklärung.
Wo waren wir stehen geblieben? Genau, beim Doping.
Rio.
Ja,
also Rio. Das Problem ist ja ein bisschen, weiß ich nicht, aber haben wir denn überhaupt deutsche Athleten, bei denen wir sagen, ich bin gespannt, was der in Rio reißt?
Rio-Reißer.
Genau.
der Rio-Reißer.
Also gerade in der Leichtathletik, die meisten Leute kennen immer noch Dieter Baumann.
Ja, und Harald Norpott, der westfälische Diesel.
Ja, den kennt.
Arne Gabius kennt man natürlich inzwischen auch als Marathonläufer. Ich kenne auch noch David Behre, der startet dann bei den Paralympics. Der ist beidseitig Unterschenkel amputiert.
Die Hana-Twins sind noch irgendwie groß
dabei. Die Hana-Twins, wenn sie die Quali schaffen. Ich stelle für mich fest, meine Bereitschaft, mich tagelang aufs Sofa zu packen und Sport zu gucken, ist viel, viel geringer geworden als früher. Klar gucke ich mir die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft an, klar gucke ich mir so ein paar Höhepunkte bei Olympia an, aber früher war ich echt vergiftet. Früher habe ich mir auch ganze Tour de France, also wirklich ganze Tour de France angeguckt. Okay. Ja, jeden Tag war, wenn um 15 Uhr die Etappe, da war sie ja schon losgegangen, habe ich einfach 3 Stunden Live-Übertragung geguckt. Auf Eurosport haben sie ja vom Start weg übertragen. Und dann veränderte sich der Vorsprung des führenden Feldes um 3 Sekunden und man war total erotisiert, weil 8 Stunden vor dem Ziel 3 Sekunden sich schon verändert hatten. Das ist echt weniger geworden. Aber ich glaube, das hat was mit persönlicher Zeitökonomie zu tun. Ich habe so langsam das Gefühl, ich habe nicht mehr so viel Zeit im Leben. Ja? Keine Ahnung, wie viel Tage, Stunden, Jahre, Lebenszeit ich noch habe. Aber ich möchte sie echt nicht vom Fernseher vertrödeln. Ich gucke mal überhaupt kein Fernsehen mehr, nicht mal mehr Tatort.
Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist. Der eine ist ja auch schon erwachsen, aber diese Fernseh-Guck-Mentalität ist ja auch anders geworden. Die meisten lassen das erstmal passieren und wenn es irgendwas Aufregendes gab, kann man es ja eh nochmal nachgucken online und sagen, cool, war ja ganz interessant. Aber man setzt sich da nicht mehr hin und guckt sich das 3 Stunden lang an und es passiert nichts.
Mein großer Sohn ist 22 und an dem kann man das relativ gut ablesen. Der hat als Kind dieses klassische, was ist das, Nickelodeon und Kika und diese ganzen Cartoon-Kanäle und so mit großer Begeisterung geguckt und war auch immer ganz stinkig, wenn er das nicht durfte, weil natürlich wir als pädagogisch verantwortungsvolle Eltern das versucht haben, ein wenig einzuschränken. Und der war richtig Fernsehjunkie. Das musste einfach jeden Tag sein. Der guckt jetzt erstens viel kürzer. Also der Skateboard-Freak und der guckt auf YouTube einfach, was gibt's da an neuen Tricks.
Alles bis zu 5 Minuten.
Genau, alles bis zu 5 Minuten. Oder aber wirklich dann so ganz monothematische Filme wie diese Z-Boys and das ist so, so ein Doku-Drama wie das Skateboarden in irgendwelchen kalifornischen damals, Pools. Ja. Also wo das Wasser rausgelassen war, das waren so Bowls. Wie das da erfunden
sehr geile
wurde.
Doku.
Sehr, sehr schöne Doku, die ursprünglich kam aus dem Surfen und wie das dann so alles so semi-kriminell und so. Sehr lustig, sehr schön, alles prima. Der hat, schön, dass wir gerade drüber reden, gerade auf Netflix durchgeguckt, diese Doku, interessanterweise wieder eine Doku-Serie über Kriminalfälle, wo die Polizei falsch ermittelt hat, wo falsche Beschuldigungen. Ich will jetzt True Detective sagen, nein, die Serie heißt anders, wurde auch sehr gut besprochen bei den ganzen Experten. Und da geht es einfach stundenlang um einen und denselben Kriminalfall wie dann die Forensiker das festgestellt haben und wie. Also mit einem gigantischen Aufwand erstmal recherchiert und dann auch noch nachgedreht, irgendwelche Provinzfälle. Findet der super spannend und ich habe auch das Gefühl, er lernt mehr dabei über das Rechtssystem, über den Zusammenhang von Beweisen, Falschaussagen, wie funktionieren Richter, wie funktionieren Anwälte. Klar, natürlich irgendwie amerikanisch serienmäßig zugespitzt und dramatisiert, aber allemal
intelligenter gemacht
als die 192. Folge Scooby-Doo oder
die ist gut.
Die 191. nicht
ja,
so.
Ja, die war nicht so gut drauf, aber 92 ist gut.
Und das Fernsehen, also RTL 2 und Konsorten, und da bin ich aber auch ganz schnell bei den, für die ich durchaus aus Überzeugung Rundfunkbeitrag bezahle, gibt mir nichts mehr, wo ich sagen würde, boah, muss ich jetzt sehen. Wie ist denn das bei dir? Guckst du Fernsehen?
Ich habe keinen Fernseher. Also schon seit Jahren nicht mehr.
Ja.
Also kein Gerät mehr.
Ja.
Klar, kann man online viel gucken, aber ich gucke im Grunde nichts mehr. Also mittlerweile tatsächlich nicht mal mehr viel Sport. Ich habe einfach keine Zeit gerade. 2 Kinder.
Sagen wir mal so, wenn du das unbedingt wolltest, würdest du es tun.
Naja, was ich gucke, ist manchmal ein Film.
Ja, aber dann ganz gezielt,
genau.
Den will ich.
Ja, und den habe ich dann so 34 auf der Liste.
Genau, und suchst du einen aus.
Und suche mir einen aus und dann muss ich den aber splitten. Also an einem Abend schaffe ich den nicht.
Gut.
Also aber, das ist aber jetzt gerade
eine. Aber bist du Tatortgucker?
Nee,
oder
null.
Dschungelgucker?
Null.
Oder
Dschungelcamp habe ich noch nie geguckt.
DSDS?
Nein.
Oder so Bohlen? Nee, interessant. Ich kenne aber auch kaum noch Leute, die. Also ich frage mich immer, wo kommen diese Einschaltquoten her? Von mir nicht. Aber Fußball guckst du.
Auch nicht. Also diese Saison habe ich echt wenig geguckt.
Aber nicht, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft
gegen... Ich bin ein bisschen so wie du auch.
San Marino.
Ich habe so wenig Zeit, dass ich denke, okay, ich gucke das Finale. Den ganz anderen Schrott gucke ich mir nicht an. Also wenn die dann gegen Lettland spielen oder so und das ein Freundschaftsspiel ist.
Ja.
Ich kriege das teilweise nicht mehr mit.
Das ist das Schlimme. Spielen.
Ja, am nächsten Tag lese ich dann so, oh, die haben gespielt.
Interessant.
Wow. Das ist mir diese
Groß,
Saison mehrmals.
Groß. Wer ist dieser Groß?
Mehrmals passiert. Und da bin ich selber ein bisschen schockiert bei. Aber
lesen. Liest du?
Ja, wieder.
Ja, aber es geht mir zum Beispiel auch so. Mark Zuckerberg hat, glaube ich, im letzten Jahr jede Woche ein Buch.
Hm? Aha, okay.
War das nicht jede Woche oder jeden Monat? Ich glaube, jede Woche ein
Keine
Buch.
Ahnung.
Und ich stelle fest, Lesen gibt mir echt richtig viel.
Ja, Lesen.
Mehr als Gucken.
Hm.
Wobei ich auch gerne gucke, aber dann auch eher so Netflix-Geschichten oder sowas.
Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja. Ich wollte nur Werbung für unsere Bücher, insbesondere unsere E-Bücher machen.
Olympia oder Großveranstaltung. Du warst ja damals in deiner Tätigkeit als Sportjournalist durchaus auch bei der einen oder anderen Weltmeisterschaft oder Großveranstaltung. Hast du da irgendwie gute Erinnerungen dran oder was war, ist dir da so hängen geblieben?
Ich war, als ich studiert habe in München, war ich für die Süddeutsche Zeitung zum ersten Mal in meinem Leben einer Weltmeisterschaft. Das war die Bahnrad-Weltmeisterschaft in Wien. Da sind junge Menschen auf so einer Holzbahn, kennt man so vom Sechstagerennen, immer im Kreis gefahren. Und da gab es halt sehr unterschiedliche Disziplinen. Es gab die Einzelverfolgung, die Mannschaftsverfolgung und sonst noch irgendwelche anderen interessanten Rennen, irgendwelche Paarrennen. Udo Hempel hieß der Bundestrainer und Herbert Watterott war auch da und berichtete damals fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen und der große Ludger Schulze aus der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung hatte es irgendwie gemanagt, dass ich da mitgefahren bin. Das muss so Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Und ich dachte, oh, meine erste Weltmeisterschaft als Sportberichterstatter und fühlte mich wahnsinnig wichtig und
hatte eine
Akkreditierung. Ich war so Anfang 20, vielleicht 22, 23, sowas. Fühlte mich also wahnsinnig wichtig, weil Weltmeisterschaft klingt ja schon ganz schön toll.
Ja.
Und stellte dann fest, auf dieser Holzradbahn in Wien.
Bahnrad-WM.
Bahnrad-WM.
Ich hatte nicht so viel Glamour.
War jetzt, also ein paar Namen kannte man, weil ein paar Straßenfahrer waren halt im Winter auf der Bahn zugange, so 6-Tage-Fahrer und so. Aber es war deutlich unspektakulärer, als ich dachte. Man hatte damals auch schon so diese Sachen um den Hals hängen. Das ist ja immer Ausweis von ich bin wichtig, wenn man Dinge um den Hals hängen hat. Was toll war, man kam sehr dicht an die Athleten ran, man kam in den Innenraum, es gab keine Mixed Zone oder diesen ganzen Kram, wo Journalisten dann so auf Distanz gehalten werden. Heute denke ich mir, boah, die haben mich auch nach Strich und Faden beschissen. Das war auch noch die Zeit, als es die DDR gab, ne?
Ja.
Und wo du über Doping redest, das war überhaupt kein Thema. Die Jungs hatten alle Keulen wie so überzüchtete Truthähne. Nee, Truthähne haben nicht so Keulen. Also auf jeden Fall dicke Beine. Wahrscheinlich waren sie alle da, worum experimentieren mit irgendwelchen Mittelchen und Kram. Heute denke ich mir, was tun die Eltern ihren Kindern an, dass sie die 3, 5, 8, 10, 12 Jahre immer auf einer Holzbahn, auf einem Fahrrad im Kreis fahren lassen. Wie unfassbar viel Training, Entbehrung, Anstrengung, Disziplin
Langeweile
steckt dahinter. Langeweile, damit solche Penner wie ich dann irgendwann da vorbeikommen und vielleicht 20 Zeilen darüber schreiben. Du wirst nicht reich damit, du wirst auch wahrscheinlich nicht viel gesünder damit. Warum tun Menschen das?
Das ist vielleicht aber auch ein Grund, warum es diese Sportart im Grunde nicht mehr gibt, oder?
Entschuldigung, ist olympisch. Bahnradfahren,
ja,
bist du bei den Olympischen Spielen?
Also es wird aussterben, früher oder später.
Er war einer der größten Stars von London, deswegen habe ich den Namen auch nicht mehr präsent. Der ist bestimmt von der Queen schon mehrfach gerittert worden oder geadelt oder geschlagen.
Es gibt dann so ein, zwei.
Ich will Chris Boardman sagen, der hieß aber anders. Aber auch jemand, der im Wesentlichen aus Oberschenkeln bestand. Ja. Also zwei Oberschenkel mit dem Kopf dran, den man aber auch nur braucht, damit der Helm befestigt werden kann. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, das war mein Einstieg in die Glam-Welt der Weltmeisterschaften. Dann später für den Spiegel, ach, was war denn das alles? Leichtathletik-Weltmeisterschaft, Schwimm-Weltmeisterschaft, Olympia Barcelona, Olympia Atlanta, was ganz, ganz fürchterlich war, die Coca-Cola Games.
War fürchterlich?
Ja.
Atlanta war fürchterlich, warum?
Ganz schlimm, weil das war, also wenn man gerade 92 Barcelona war oder ist nach wie vor als Stadt sehr attraktiv mit diesem Berg und wer sich an die Bilder noch erinnert, gerade so von dem Turm springen, so oberhalb der Stadt gelegen, dieses Schwimmstadion, das hatte einfach eine ganz tolle Atmosphäre da. Es war so richtig europäische Sommerfrische am Mittelmeer und Atlanta war auch einfach nur so was vorübergehend mal für 4 Wochen in die Stadt gedrückt. Irgendwelche Auf- und Wiederabbautribünen, so Einwegtribünen. Dann war da noch dieses fürchterliche Attentat im Olympischen Park von, ich glaube, das ist bis heute nicht klar, wer da diese Rohrbombe gelegt hatte. Und es war so klar, das war auch so die Hochzeit der IOC-Korruption, wo der Samaranch halt seinem Hauptsponsor Coca-Cola einen Gefallen tun wollte und man hat es halt in die Stadt gelegt, wo Coca-Cola zu Hause ist. Waren so seelenlose Spiele. Aber es war interessanterweise im Winter genau das gleiche. Lillehammer in Norwegen war ganz großartig, weil diese Norweger einfach auch ein tolles Volk sind. Ich möchte auch zu einem Volk gehören, das auf einer riesigen Erdölblase sitzt. Sind einfach grundentspannt.
Ja.
Sie wissen, sie haben kein Rentenproblem. Und Albertville in Frankreich, das waren auch wieder so Retortenspiele, wo überall verstreut irgendwelche Wettbewerbe stattfanden. Es hatte kein Zentrum, es hatte keinen Charme, kein gar nichts. Ja, und da rannten auch wieder Journalisten mit Dingen um den Hals herum durch die Gegend und fühlten sich wichtig. Und ich mich auch. Und das war so immer eine Mischung. Auf der einen Seite total angefixt sein vom Leistungssport, von Eishockeyspielen, von Eisschnelllaufen, ich war ein großer Biathlon-Freund. Und auf der anderen Seite aber auch diese Sinnfrage stellen, was tun die Menschen da? Hm. Warum macht ihr das? Warum helft ihr nicht Kindern aus der dritten Welt rechnen und lesen und schreiben zu lernen? Ne? Also,
ja, teilweise, wenn man es so von außen oder mit Abstand betrachtet, ist ja dieses Leistungssporttreiben tatsächlich irgendwie so ein bisschen crazy, weil...
Bisschen.
Also klar, wenn du Geld damit verdienst und wenn es dein Job ist und dir es Spaß macht, ist das natürlich eine super Sache, aber dieses, dass man sozusagen sein ganzes Leben darauf ausrichtet, irgendwie mit einer Medaille zu gewinnen oder einen Pokal, finde ich manchmal, wenn ich es so betrachte, ein bisschen komisch.
Ach, auf der anderen Seite, guck mal, der Jan Frodeno, den ich wirklich sehr mag, der ist auch Leistungssportler und ich glaube, das ist der verrückteste Trainierer, den es so gibt. Der hat Spaß an dem, was er macht. Und der hat seine Grenzen auch alle schon mal erfahren. Der hatte auch schon mal seine Art Sport-Burnout irgendwann nach Olympia, da als er rund um Peking. Nee, Quatsch, in Peking hat er gewonnen, in London, vor London war es ein bisschen schwierig und auch danach. Der hat inzwischen auch eine ganz gute Balance gefunden, ist vom Amateur zum Profi geworden, hat Ironman gewonnen, ist Sportler des Jahres geworden und verdient wahrscheinlich jetzt auch so viel Geld, dass er sich einen neuen Meniskus kaufen kann, wenn das dann irgendwann in ein paar Jahren soweit ist. Ich glaube, der hat das ganz gut im Griff. Und ich finde auch, dass die Jungs belohnt werden sollten für das, was sie tun. Mhm. Nur Jan hat den riesen Vorteil, wo immer der antritt, gewinnt der.
Das ist es halt,
ja. So, und die vielen Namenlosen, die jetzt so eben nicht ganz, wo einfach die entscheidenden 3% fehlen, egal ob im Kopf oder am Piriformis oder weiß der Geier wo. Das heißt, jeder, der eine Goldmedaille oder einen fetten Sponsorenvertrag abholt, steht auf einem Riesenberg von anderen, die es nicht geschafft haben. Ja. Die froh sind, wenn sie überhaupt mal einen Turnschuh geschenkt kriegen von irgendeinem Sportartikelhersteller.
Ja, da sind wir wieder bei den Leichtathleten.
Eine tolle Überleitung.
Die weder irgendwie berühmt sind, noch irgendwie Geld verdienen. Also zum Beispiel Jan Fitschen, der immerhin als deutscher Europameister auf über 10.000 Meter geworden ist, hat jetzt letztes Jahr aufgehört. Das hat im Grunde, wenn man ehrlich ist, so keine große Welle gemacht. Irina Mikitenko, die ja sehr viel Geld verdient hat mit ihrem Sport, hat auch letztes oder vorletztes Jahr aufgehört. Ich glaube, weiß nicht, meinst du, es gibt noch Nachwuchs, Laufnachwuchs? Also es scheint ja so eine kleine Mini-Welle zu geben mit den Hana-Twins. Aber gibt es da jetzt wirklich diese Anreize noch zu sagen, ich werde der beste 100-Meter-Läufer oder?
Ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Wenn jemand so einen Ehrgeiz hat, der mir ja relativ fremd ist, aber so ein Ehrgeiz, ich will der Beste der Welt werden oder ich will zu Olympia. Okay, warum nicht? Also Ehrgeiz treibt alle möglichen Menschen zu allen möglichen Höchstleistungen. Das ist in Ordnung. Was man davon trennen muss, auch wenn ich das nicht fair finde, ist diese Überlegung, die Menschen müssen damit reich werden können. Und das sind wirklich nur ganz wenige, die damit ein sorgenfreies Leben begründen. Ganz, ganz viele, und ich weiß es, weil mein großer Sohn war auf der Sportschule, treffen spätestens so nach dem Abitur oder nach der Schulkarriere diese Entscheidung, will ich tatsächlich die nächsten 5 oder 10 Jahre meines Lebens nur auf den Leistungssport gehen? Mit all den Unsicherheiten bleibe ich in der Sportförderung, habe ich einen Sponsorenvertrag, behält mich mein Verein überhaupt, was auch immer. Will ich also voll auf diese Karte gehen, um womöglich am Ende mit 30 Jahren ohne etwas dazustehen. Ohne einen Titel, ohne nennenswertes Geld, ohne eine Ausbildung, ohne öffentliche Anerkennung. Oder aber entscheide ich mit 18, nee, das ist mir zu heikel. Ich gehe jetzt doch lieber eine Lehre machen oder ein Studium oder weiß der Geier was für eine Ausbildung, mache nebenbei halt noch ein bisschen Sport und Personal Coaching oder Trainer im Verein oder sowas. das muss halt jeder wissen, der den Leistungssportweg geht. Es ist wie, ob ich ins Kloster gehe oder so. Also ich verändere mein Leben und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern womöglich fundamental. Plus das Risiko, dass mein Körper auch noch streikt.
Aber es ist schon so, zumindest ist das mein wieder Gefühl, dass viele neben ihrem Beruf sich dann sagen, ich will Marathon laufen, ich will einen Triathlon machen oder Ironman oder ich möchte was auch immer. Und dann quasi neben dem Beruf so eine Art Mini-Leistungssport betreiben. Also ich bin da sehr überrascht teilweise, was ich so mitkriege, dass Leute wirklich sehr akribisch trainieren, um einfach bei irgendeinem Marathon ihre persönliche Bestleistung zu erreichen. Sie abnehmen wollen, dass sie sich anders ernähren. Das ist ja alles positiv. Aber wirklich so ein sehr starker Ehrgeiz und sehr starker Leistungsgedanke neben diesem ganzen Berufsding. Und war anscheinend bei dir auch so, jetzt nicht mehr so.
Nee.
Aber
ich finde das auch, die Menschen sind alt genug, die können das schon selbst entscheiden. Ich war jetzt unlängst mal wieder auf Fuerteventura in diesem Sportclub Plachitas, wo im Wesentlichen Triathleten sich auf die Saison vorbereiten. Und da hast du so ganz richtig gute, wie ich sag mal, die schwedische Junioren-Nationalmannschaft, die prügeln da schon morgens vom Frühstück schon mal die ersten 7 Kilometer Schwimmtraining weg. Also da könntest du mich direkt aus dem Pool fischen und ins Krankenhaus bringen. So, und dann frühstücken sie schnell eine halbe Banane und dann fahren sie erstmal 120 Kilometer Rad. Ne? So ein bisschen locker die Beine aus. Die machen das professionell. Die haben Physiotherapeuten, die haben Ernährungsgustel, die haben alles Mögliche dabei. Und dann siehst du genau daneben von Hannes Hawaii irgendwelche Trainingsgruppen mit 30, 40 Menschen, Familien, Vätern, Müttern und so. Und die finden es total toll, mit diesen Profis gemeinsam zu trainieren. Und das kann ich durchaus verstehen, weil gerade so beim Triathlon, beim Laufen, in diesen Sportclubs bist du deinen Idolen relativ nah. Mhm. Ne? Und du hast so dieses Gefühl, boah, eigentlich bin ich jetzt auch schon ziemlich kurz vor Olympia. Okay, 7 Kilometer morgens ein bisschen viel, ich mache nur 700 Meter, aber trotzdem. So, wenn du mit diesen Profis da, wenn du die jeden Tag siehst und oh, guck mal, was die für tolle Räder haben und was die für tolle Wadenmuskeln haben, kann ich schon verstehen, dass einen das kickt. Auf der anderen Seite ist da, oder die Frage, die ich mir heute ein paar Jahre später stellen würde, natürlich spielt man sich da auch ein bisschen was vor. So eine Altersklassen-Weltmeisterschaft, alles prima, alles toll. Aber da stellt sich wieder die Frage, wofür das alles? Und möchte ich meinem Partner das wirklich zumuten? Und rede ich mir mein Leben nicht auch ein bisschen schön, wenn ich komplett im Tunnel bin und morgens als ersten Gedanken habe, was muss ich heute alles wegtrainieren und wie kriege ich es mit meiner Arbeit überein und wie kriege ich es finanziert und wie kriege ich auch noch die Kinder da irgendwie runter? Lass uns ehrlich sein, das ist natürlich auch eine gigantische Ego-Nummer, die da abläuft. Ja. Das ist nicht wirklich sozialverträglich. Zumindest nicht dann, wenn man noch Freunde und Familie hat, die nicht unbedingt in diesem Sportzirkus drin sind. Aber ich meine, das gilt für Golfer wahrscheinlich genauso oder für Surfer oder Tennisprofis.
Ja, was ich...
Ich frage mich immer, was wird da kompensiert? Was genau will wer wem beweisen?
Naja, ich meine, die Welt ist mittlerweile ja voll davon, dass man irgendwie Aufmerksamkeit braucht oder bekommen möchte. Ob das bei Facebook ist, Twitter ist oder Instagram. Die Leute wollen immer, dass man sagt, geil, toll, super. Mhm. Und Sport ist natürlich immer cool, weil du da Platzierung hast. Aber was ich wirklich kritisch finde, ist, dass du vergleichst dich nicht mehr mit dem Nachbarn, sondern du vergleichst dich mit der Welt im Grunde. Weil du guckst bei YouTube, du siehst irgendwelche crazy Russen, die irgendwie auf Hochhäusern rumbalancieren, denkst dir so, krass, das sind ja 2 Millionen Klicks.
Ja,
da will ich auch
hin. Das ist meine Benchmark.
Genau. Oder du siehst irgendwelche Triathleten in Fuerteventura.
Ja.
Ja? Also du hast ein ganz anderes, also glaube ich, du hast eine ganz andere, ein ganz anderes Level, wo du sagst, oh, das ist also, ich meine, du hast bei YouTube, da siehst du irgendwelche 7-jährigen Asiaten, die besser Gitarre spielen als Eddie Vedder oder so. spielt er die Vetter Gitarre, weiß ich nicht, aber
egal.
Ja, auf jeden Fall als Lenny Kravitz oder so. Also
okay, jetzt kommen wir zum Thema Kulturkritik, weltweite Vergleichbarkeit durch okay. YouTube. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema.
Ja, wollte ich nur angerissen haben.
Nein, ich finde das auch toll, wie irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Diese Vergleichbarkeit ist sicherlich ein Punkt, dass man irgendwie nie crazy genug ist. Ne? Ja. Sondern es reicht auch nicht mehr, wenn der Nachbar sagt, ach, das ist ja toll, Sie machen beim Triathlon hier neulich um den Weiher mit. Ja. Nein, es muss ja der Triathlon mindestens mal in Kalkutta sein oder genau. So. Auf der anderen Seite, lass uns ehrlich sein, alle irgendwie lebt auch die ganze Welt ja. davon, vom Irrsinn. Ja. Wenn wir alle vernünftig wären, hätte nur noch die Hälfte von uns Arbeitsplätze. Mhm. Ja, also jeder Bekloppte, und ich gehöre ja auch dazu, kauft Schuhe, kauft Flüge, kauft Hotelübernachtungen, kauft komische Lebensmittel. Also wir sind ja alle auch in so einer Konsumfalle drin. Und Triathlon ist ja nichts anderes als Hyperkonsum. Ich habe mir eine Frage gestellt, die ich mir übrigens in letzter Zeit immer häufiger stelle. Ist es wirklich vernünftig und moralisch, ethisch vertretbar, dass Menschen den ganzen Tag lang auf einem Rennrad sitzen und 4000 Kalorien verballern, um dann abends wie die Schweine 7 Gänge am Buffet in sich reinzuschaufeln und das am nächsten Tag wieder zu machen? Das ist irgendwie so der Gipfel der Dekadenz. Also das ist so irgendwie wie am Hofe des Sonnenkönigs, wo Krabbenzahnfleisch und Austern und Erdbeeren im Januar gereicht wurden, nur weil der König gerade Bock dazu hat. Das ist so ein unwertiger Umgang mit Wertvollem. Und Triathlon ist einfach Hyperkonsum. Ich verbrauche irre viel Material, ich verbrauche irre viel Reifen, Sohlen, Badehosen, Kalorien, Eiweiß, was auch immer, ja, Flugkilometer. Einfach so pacen, 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 noch mehr pacen, noch mehr Reifen abfahren.
Dabei ist es ja eine Sportart, die im Grunde mehr oder weniger auskommt ohne große Hilfsmittel, außer vielleicht ein Fahrrad.
Frank, du kennst Triathlon nicht.
Ich meine jetzt so von der Idee her. Ja? Laufen, schwimmen, Radfahren. Ja, genau.
Du brauchst eigentlich nichts. Du brauchst nur eine Badehose.
Ja, du brauchst einen See, du brauchst eine Straße und du brauchst ein Fahrrad. So, klar, von der Idee her. Es ist nicht wie Eishockey, wo du sagst, okay, du brauchst einen Stock.
Ja.
Na, ohne Stock ist es kein Eishockey. So. Aber du brauchst keinen Neoprenanzug, damit es Triathlon ist.
Entschuldigung, du brauchst 4 Neoprenanzüge, damit es Triathlon ist.
Von der Idee her.
Ja, von der Idee her, sehe ich schon richtig. Aber es ist ein solcher Hyper-Konsum und Verbrauch. Und ich frage mich, sag mal, irgendwo ist es irre dekadent. Ich kritisiere mich selber, damit das klar ist. Ich erhebe mich jetzt nicht über andere Triathleten, weil ich bin der größte Dekadenzler.
Wir machen die Achilles-Triathlon-Weltmeisterschaften.
So,
ohne alles.
Reduced.
Genau.
Nackig.
Ja. Ja, ja.
In so einem Nudistencamp.
Pure Triathlon, oder?
Ja, Pure Tree.
Pure Tree.
Ja, und Radfahren auch. Ja, und Achi Pure Tree. Und auch ohne Fahrrad.
Und ohne Badehose.
Ja, die Leute müssen Fahrradgeräusche machen. Sie müssen Schaltgeräusche machen.
Alles nackt. Ja. Das ist hier so wie.
Oh, oh.
Damals bei den.
Ja, wir kriegen aber keine Sponsoren, weil wenn wir nichts verbrauchen.
Ja, ist ja auch pure.
Ach so.
Ach, geht's schon los hier mit Sponsoren.
Okay. Ich finde die Anregung toll.
Dann wirst du auch Erster,
weil ich der Einzige bin, der da mitmacht. The Pure Tree. Oder zumindest man darf nur gebrauchte Fahrräder aus dem eigenen Stock ohne Gangschaltung. Jan Frodeno ist mal irgendwann bei einem Triathlon auf so einem Klapprad mitgefahren.
Ja.
Ja, okay.
Ja, sowas, Klapprad.
Aber nackt auf dem Klapprad. Und das ist eine Vorstellung. Da kommt doch auch was in die Speichen. Okay, das ist jetzt so. Angeber. Gut, wechseln genau. Wir.
Wechseln wir.
Das Thema ist ausgelutscht.
Ich habe jetzt eine ganz pfiffige Rubrik, noch nie da gewesen in der Geschichte der
Podcasts.
Und zwar gebe ich dir zwei Sachen und du wählst einfach eine aus.
Boah,
ja.
Ganz neues Format.
Und da ich ungefähr 30 Sekunden Zeit hatte, habe ich ganz tolle Sachen rausgesucht,
ja.
Die du bestimmt schnell beantworten kannst. Also, einfache Frage zum Warmwerden. Marathon oder Triathlon?
Triathlon.
Jetzt, Duathlon oder Quadrathlon?
Quadrathlon.
Okay.
Das ist Triathlon plus Kajak.
Hast du schon mal Swimrun gemacht?
Swimrun habe ich mal gemacht, finde ich auch ganz gut.
Okay,
das ist sehr natürlich. Finde ich auch ganz gut, also. Das ist sehr natürlich, wobei es das gibt es ja in verschiedenen Darreichungsformen. Ne? Also du, so richtige Swimrun-Wettbewerbe, da schwimmst du ja erst eine richtig lange Strecke und dann läufst du wiederum eine Strecke und dann schwimmst du wieder. Das gibt es ja zum Teil auch über mehrere Tage, wenn du irgendwie von einer Nordseeinsel zur anderen schwimmst.
Und du läufst im Neoprenanzug.
Ja, und das ist das, was mich echt fertig machen würde, weil im Neoprenanzug laufen, also ich glaube, das nennt man Slow Food garen, ne? So Niedrigtemperatur garen, kriegt man auch Wildschweine durch mit.
Okay.
Und mich alle mal.
Morgenlauf oder Abendlauf hast du im Grunde schon...
Morgenlauf.
Abends ist nicht so...
Ich weiß nicht, ich bin so niedrig. Pulser. Ich habe so niedrigen Blutdruck auch und der und morgens bringt mich das in den Tag. Außerdem mag ich gerne den Tag begrüßen und wenn Mutter Sonne so über mir steht und sagt, hey, da bin ich wieder, noch einer, der Sonnengruß, habe ich zum Beispiel auch eine Weile gerne gemacht, dieses Yoga-Ding. Mhm. Das ist echt nicht schlecht.
Ja.
Das ist so komplett, du kriegst in alle Gegenden des Körpers, kriegst du so ein bisschen Zug und Dehnung rein. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, wahrscheinlich irgend so ein
Inder.
So ein Yoga-Inder. Shiva war der erste Yogi. Finde ich gut. Sonnengruß, like.
Okay. Achillesferse oder Rücken?
Achillesferse oder Rücken? Ist das ein Wortspiel, Alter? Das ist ja... Boah.
Das ist ja hochintellektuell.
Das ist ja wie gesagt, bei Günther Jauch. So eine... Nee, Ferse natürlich.
Park oder Berge?
Oh, Berge.
Echt? Okay.
Ja, wobei interessanterweise Peter Greif, eines meiner großen Idole, Peter Greif, der Trainer aus dem Harz, hat neulich in seinem Newsletter, den ich immer gern lese, also zumindest vor dem großflächigen Anzeigenteil.
Das hast du letztes Mal schon erzählt.
Habe ich das letztes Mal schon erzählt mit den Bergläufen?
Ja. Oder sagst du aber nochmal kurz?
Nö, dann sage ich das jetzt nicht nochmal. Peter Greif hat interessanter, und ich dachte immer so Bergläufe typisch Greif, ne? Da kann man sich kaputt machen und schneller und ne, geht bergauf und dünne
Luft. Mach dich kaputt mit Peter Greif.
Genau, kill yourself. Und der hat geschrieben, Bergläufe sind eigentlich ziemlich tückisch, weil du machst dich kaputt damit. Es ist too much.
Aber da sieht man, Peter Greif ist am Puls der Zeit.
Ja, weiß ich nicht. Also
in dem Fall zumindest.
Ja, Peter.
Peter ist All-Time-Classic. Carbo-Loading oder Low-Carb?
Das hängt ja durchaus zusammen, weil wenn man Low Carb, also so nudelfreies Leben führt, dann ist natürlich, wenn man dann Carbo loaded im Wettbewerb, knallen die natürlich ganz anders. Ja? Also wenn ich ein Jahr lang keinen Alkohol trinke, bringt das erste Glas Rotkäppchen, haut dir halt richtig schön zwischen die Ohren. Ich bin von beidem, ich habe beides ausprobiert und ich finde es genauso bescheuert, sich bis zum Würgen vollzustopfen mit Haferflocken, finde ich genauso bescheuert wie die ganze Zeit sehr eifersüchtig auf den Nudelteller der Kinder zu starren und immer, wenn sie weggucken, so zack, so schnell so eine Spiralnudel runterzustehlen. Maßvoller Umgang.
Ja, du bist weg von dem Extrem.
Ja, nicht ganz. Andere Extreme, aber nicht keine Nudelextreme.
Großveranstaltung oder kleines Rennen?
Dazu haben wir, glaube ich, letztes Jahr mal eine Kolumne gemacht, am Beispiel Berlin-Marathon. Letztendlich beides. So ein Berlin-Marathon oder New York-Marathon oder Paris-Marathon oder Hawaii-Triathlon ist einfach toll, weil es voll ist, weil es Legende ist, weil es eine historische Strecke ist, auf der schon, ich weiß nicht was, Weltrekorde und Dramen passiert sind. Auf der anderen Seite finde ich alle Veranstalter, die irgendwas Nettes, Kleines auf die Beine stellen, sei es im Spreewald oder sei es in der Eifel oder in Franken. Wer jemals einen Wettbewerb selbst auf die Beine gestellt hat, weiß, wie unfassbar viel Arbeit das ist. Ja. Und das reicht von Absperrung, Sicherheit, Helfer, Essen, Trinken, Anmeldung, Zeitnahme und. Und Riesenkompliment an alle Menschen, die ihre Wochenenden damit zubringen, zu helfen. Ich versuche das auch immer mal wieder bei meinen Weltraumjoggern, wenn die Triathlons organisieren. Und das deutsche Vereinswesen, darüber kann man so viel schlechte Scherze machen, über Schützenvereine und Hundesportvereine und was weiß ich, Leichtathletik oder Triathlonvereine. Aber diese Bereitschaft, sich ohne Geld einfach mal ein Wochenende um irgendwas zu kümmern. Gilt auch zum Beispiel für alle Leute, die Schwimmwettbewerbe organisieren. Mein Kleiner ist jedes zweite Wochenende irgendwo in Berlin auf so einem Schwimmwettbewerb. Ja. Und du brauchst immer Irre, wirklich Irre, die sich 8 Stunden an einem Samstag in einem schwülwarmen Schwimmbad in so einer Pilzkultur an den Startblock stellen und mit der Stoppuhr da stehen und die Zeit nehmen. Als Kampfrichter gucken, ob die Kinder sauber schwimmen, die Urkunden malen, die diesen ganzen Kram.
Schmalzbrote verkaufen,
was auch immer sie da tun, Hut ab.
Ja.
Das ist für mich echt Bürgerkultur und Miteinander, wie es sein soll.
Mhm. Eiweißshake oder grüner Smoothie?
Grüner Smoothie, aber nur, wenn Mona ihn macht.
Freestyle oder Freeletics?
Freeletics habe ich noch nie ausprobiert. Das ist das mit den Burpees im Park, ne?
Das ist einfach nur so hart, wie es geht.
Also so ja, ich habe ja Crossfit hier mal bei Leo gemacht. Ich glaube ja sehr an diese Hochintensitätsgeschichten. Also wenn man ganz schnell ganz viel macht, hat nur 2 Nachteile. Erstens, der Körper hält es womöglich nicht aus und zweitens, es ist auch genauso schnell wieder weg. Mhm. Also wenn man sich in kurzer Zeit irgendwie einen Bizeps antrainiert, in 4 Wochen, dann ist er auch in 4 Wochen wieder weg.
Ja, wenn man nichts macht.
Ja. Klar, wenn du nicht dauernd da den Druck drauf gibst. Und insofern, ja klar, wenn ich so zum Hochzeitstag oder zur Scheidung oder so, trainiere ich mal schnell ein bisschen Form auf. Mhm. Aber ich bin ja als westfälischer Diesel bin ich ja eher so ein Langfristmensch. Deswegen Freestyle.
Sonne oder Regen?
Ja. Am liebsten beides, weil dann gibt es einen Regenbogen.
Oh, Gott,
da ist das geil.
Okay.
Und am Ende, am Fuß des Regenbogens, ist ein Topf voll Gold vergraben.
Okay. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen von der Facebook-Community. Matt Dreher fragt.
Matt Dreher?
Matt Dreher.
Mm, stell dir mal vor, der würde mit Brötchen also, mit Nachnamen Matt heißen. Okay.
Er fragt, wie verhält sich Achim Achilles beim Laufen in roten Ampeln? Warten, auf der Stelle tippeln, drüber laufen oder Ampeln generell vermeiden?
Also erstens Ampeln generell vermeiden, weil wo Ampeln sind, sind auch naheliegenderweise Straßen.
Und Autos.
Was wiederum Autos bedeutet, was wiederum irgendwie nur so B-Lauf. Ja. Obwohl manchmal, wenn ich in fremden Städten unterwegs bin, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich bin zum Beispiel mal früh morgens so mit Jetlag oder was in San Francisco gelaufen. Das ist toll.
Ja, in so neuen Städten ist es super.
So, das ist Stadt, wo man als Bewohner dieser Stadt sagt, sag mal, hast du sie nicht alle über den Potsdamer Platz laufen? Aber wenn du noch nie in Berlin warst, dann findest du es halt toll, weil es ist halt irgendwie exotisch.
Und du siehst mehr in kürzester Zeit.
Ich laufe über rote Ampeln. Ja, liebe Kinder, nicht nachmachen. Aber in dem Moment, wo kein Auto kommt und gerade auch, wenn ich meine Grundschnelligkeit ausspielen kann, meine legendäre, dann tue ich das. An Ampeln hüpfen, so auf der Stelle, so weit bin ich noch nicht.
Es gibt auch Leute, die im Kreis laufen.
An der Ampel?
Ja.
Aber manche Verkehrsinseln erlauben nur sehr kleine Kreise. Ja. Also das ist auch eine einseitige Belastung. Da muss man auch die Richtung wechseln.
Genau. Alexander Sieber fragt, erfolgt noch ein Angriff auf die Sub 4 Stunden im Marathon? Schöne
das finde ich
in der Wunde rumpulen?
Das finde ich eine interessante Frage. Mentalmäßig ja. Ich weiß auch, dass ich es schaffen kann. Ich habe nur, lieber Alexander, im Moment überhaupt keinen Bock auf lange Läufe. Wenn ich irgendetwas zutiefst verabscheue, sind das 30 Kilometer am Stück durch die Einöde. Ich laufe wahnsinnig gerne 3x10 Kilometer, auch an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Aber die 30 am Stück, ich bin kein Langläufer. Ich bin danach für meine Familie, für meine Frau, für mich selber nicht mehr zu gebrauchen. Würdest du dir mit dem Finger auf den Daumen hauen? Nein. Würdest du 30 Kilometer laufen? Nein.
Und was hältst du von Hindernisrennen wie Tough Mudder, Tough Guy, Strongman Run?
Ich finde das. Ich war auf dem ersten Strongman Run auf dem Truppenübungsplatz in Münster-Handorf.
Oh Gott.
Als Brooks und Fisherman's Friend das organisiert haben, wo irgendwie alles schief ging. Ne? Wo der Start irgendwie 2-mal verschoben wurde, weil noch nicht alle da waren, weil die Leute vom Parkplatz bis zum Start ja, irgendwie Stunden unterwegs waren. Also es war ein richtiges Hindernisrennen, auch schon vorm Start. Grundsätzlich finde ich das erstmal super, weil die Leute haben Spaß. Du nimmst so ein bisschen diesen Dampf raus, du nimmst auch so ein bisschen diesen Tunnelblick raus, weil du kannst bei diesen Läufen nicht wirklich schnell sein. Ja. Weil irgendwas ist immer. Am besten ist, wenn du im Schlamm irgendwo deinen Schuh verlierst. Haben wir alles schon erlebt. So Leute, die kommen dann nur noch mit einer Socke da raus und dann gehen sie zurück gegen den Strom und versuchen ihren Schuh im Schlamm wiederzufinden, ja, was natürlich völlig aussichtslos ist. Und dann so Sanddünen rauf und durch irgendwelche Bunker und so. Ich habe da immer großen Spaß bei gehabt, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, also geht es mir so, dann kennt man das Prinzip in etwa, aber es hat das, was Eventmanager niedrigschwellig nennen, das heißt, deine Zeit ist nicht so wichtig, es ist nicht so vergleichbar, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Zeit, es macht Spaß, es ist ein Gruppenerlebnis und deswegen werden solche Sachen immer mehr, völlig in Ordnung. Solange man die Natur in Ruhe lässt. Also wenn sowas auf dem Nürburgring passiert, wo sowieso alles planiert ist, wunderbar. Wenn das jetzt durch die letzten Ecken des tropischen Regenwaldes ginge, weil Leute jetzt das super Exklusiv-Event wollen, finde ich es bescheuert.
Deine Lieblingslaufstrecke, fragt Axel Belger.
Axel.
Also jetzt nicht gerade nicht unbedingt eine Stammstrecke, sondern so deine...
Laufstrecke im Sinne von touristisch schön oder Länge schön?
Nö, wie du willst. Also deine Laufstrecke, die schönste, die du jemals gelaufen bist.
Also was mich wirklich berührt, ist der frühe Morgen, wenn die Sterne noch am Himmel stehen, in diesem Plajitas in Fuerteventura loszurennen und dann hoch zum Leuchtturm. Es gibt ein YouTube-Video von den Relats, von den beiden Triathlon-Brüdern, die da so auch morgens losrennen, noch im Dunkeln und dann in der Morgendämmerung da zu diesem Leuchtturm hinkommen. Die Strecke finde ich schon sehr besonders, weil wenn du nicht weißt, wie es auf dem Mond aussieht, da weißt du es. Da wächst irgendwie ganz wenig, extrem steinig, sandig, felsig, einsam. Und dann geht aber irgendwann die Sonne auf und knallt so wunderbar bunte Wolken an den Himmel. Das ist schon echt besonders. Das mag ich gerne. Immer wenn Meer im Spiel ist, finde ich es auch toll. Immer wenn Berge im Spiel sind, finde ich es toll. Es gibt nicht so eine richtige Favorite-Laufstrecke.
Ja, ist doch gut.
Wie gesagt, wir begannen das Ganze mit Ich bin Natur und da würde ich es auch lassen.
Ja, letzte Frage, Ferdinand Ferse.
Hey, Ferdi!
Und diese Frage, die ist wirklich...
Hat's in sich.
Wie für dich gemacht? Besteht bei der Einnahme von Cortison ein negativer Einfluss auf die Beschaffenheit bzw. Regeneration eines Knorpels, zum Beispiel im Bereich des Knies?
Tja, das sind so Fragen.
Du bist doch Doktor.
Ja, also gerade Doktor des Cortisons, Dr. Korr. Lieber Ferdinand, ganz ehrlich, ich weiß von Cortison, dass Mediziner es auf der einen Seite als Wundermittel und auf der anderen Seite als Teufelszeug kennen. Ich weiß nicht genau, worauf diese Frage abzielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, greift Cortison den Knorpel an. Als super Laie, dessen Tipp überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, würde ich sagen, kann sein. Frag bitte Matthias Marquardt, der hat so unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Ahnung, da können wir nicht mithalten.
Okay, prima. Bleibt mir noch der Hinweis, dass wir jetzt wieder vor Ostern einen Osterkalender haben.
Hey, ein Osterkalender.
Was ist das, ein Osterkalender? Es ist quasi wie ein Adventskalender zu Ostern. Also jeden Tag gibt es tolle Preise zu gewinnen, Laufoutfits, Schuhe haben wir dabei, ein paar technische Sachen, Activity-Tracker.
Das heißt, also schaut mal rein. Ich schicke eine Mail an Achilles.
Genau.
Ja, und sage, ich möchte mitmachen. Ja, genau. Ich habe ja auch schon alles.
Ja, genau.
Gibt es Neoprenanzüge zu
gewinnen? Neoprenanzüge gibt es
nicht. Ah, Mist.
Aber eine Teilnahme am Pure Tree.
Ah, genau. Ja, am Nackig-Tree.
Und Startgebühr. Also schaut mal auf die Website. Da gibt es wirklich tolle Preise zu gewinnen. Ansonsten sind wir bei Spiegel Online. Achilles Ferse mit V und Achilles Ferse mit F. Wir haben jede Menge E-Books, Facebook, Twitter, alles am Start. Auch richtige Bücher natürlich mit Blättern. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, schickt eure Mail an achim@achim-achilles.de. Wir freuen uns über alles, außer Kritik. Nein, diesmal dürft ihr auch kritisieren, wenn ihr wollt.
Ja.
Also, Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Achim.
Vielen Dank an Frank, den Moderator der Herzen, mit seinen unfassbar sensiblen, klugen und begeisternden Fragen. Es ist immer wieder schön. So, ich gehe jetzt trainieren. Bis bald. Tschüss.
Sehr gut, sehr schön.